Nun, Daraxonrasib ist ein oraler RAS(ON) multiselektiver Paninhibitor. Das Entscheidende ist, dass er den aktiven GTP-gebundenen Zustand sowohl der mutierten als auch der Wildtyp-RAS-Proteine blockiert. Daher RAS(ON).
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Sprecher des House of Pharma and Healthcare, Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Wir erleben gerade eine Zäsur in der Onkologie, die viele von uns vor kurzem noch für völlig unmöglich gehalten hätten. KRAS bzw. KRAS ist ein monomeres G-Protein, das eine ganz entscheidende Rolle bei der Proliferation von soliden Tumoren spielt, unter anderem auch beim Pankreaskarzinom. Es fungiert als zentrales Element einer Reihe von Signaltransduktionswegen, welche an der Regulation von Wachstum und Differenzierung beteiligt sind. Jahrzehntelang galt das KRAS-Protein wegen seiner kugeligen Struktur als undruggable, also unangreifbar, nicht zugänglich für Inhibitoren. Doch mit den jüngsten Daten zu Daraxonrasib scheint die Mauer zu bröckeln.
Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung.
Erleben Sie den wichtigsten Branchentreff des Jahres. Vom 15. bis 17. September 2026 trifft sich die Apothekenbranche auf der Expo Pharm in München. Unter dem Motto »Für die Zukunft unserer Apotheken« erwarten Sie Innovationen von rund 500 Ausstellern und Marken, praxisnahe Vorträge und zahlreiche Networking-Möglichkeiten. Jetzt Tickets sichern und die Zukunft der Apotheke aktiv mitgestalten. www.expopharm.de.
Ich spreche heute mit Professor Theo Dingermann, Professor Emeritus für pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität und Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung. Theo, du hast die Diskussion und diese heftige und intensive Diskussion um diesen Wirkstoff in den letzten Wochen ganz genau verfolgt. Erste Frage an dich, wie ist die Stimmung in der Fachwelt?
Elektrisierend trifft es wohl am besten. Der Hype um diesen Wirkstoff wird von einigen Experten mit der Einführung der ersten Checkpoint-Inhibitoren verglichen. Wir reden hier nicht über marginale therapeutische Fortschritte. Die Phase-3-Daten zu Daraxonrasib bei Patienten mit metastasiertem, vorbehandelten Pankreaskarzinom, also in der zweiten Linie, zeigen eine Verdopplung des Gesamtüberlebens von 6,6 auf 13,2 Monate im Vergleich zur Standardchemotherapie.
Das sind beeindruckende Daten, Theo. Kannst du hier an dieser Stelle die Evidenz zu Daraxonrasib zusammenfassen?
Und in der Studie mit dem Namen RASolute 302 waren 500 Menschen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs eingeschlossen, die nicht mehr auf eine erste Chemotherapie ansprechen. Die meisten Patienten hatten Tumore mit einer RAS-Mutation, aber einige trugen diese Mutation nicht. Die wichtigsten Ergebnisse, die auf dem diesjährigen ASCO-Kongress in den USA vorgestellt und parallel dazu im New England Journal of Medicine publiziert wurden, waren: Das mediane Gesamtüberleben, ich hatte es schon erwähnt, betrug 13,2 Monate in den Daraxonrasib-Gruppen, sowohl bei den Patienten mit RAS-Mutationen als auch ohne Mutation. In der Chemotherapiegruppe betrug das mediane Gesamtüberleben bei Teilnehmern mit RAS-Mutation bzw. bei Teilnehmern ohne RAS-Mutation 6,6 Monate und 6,7 Monate. Das mediane progressionsfreie Überleben oder die Zeit, bevor der Tumor wieder zu wachsen begann, betrug 7,3 Monate und 7,2 Monate für die beiden Daraxonrasib-Gruppen im Vergleich zu 3,5 Monaten und 3,6 Monaten für die beiden Chemotherapiegruppen. Die mediane Behandlungszeit für Daraxonrasib-Patienten betrug 6,2 Monate. Die objektiven Ansprechraten betrugen 33,2% und 31,6% für die beiden Daraxonrasib-Gruppen verglichen mit 11,8% und 11,2% für die Chemotherapiegruppen. 18.000 Kongressdelegierte verfolgten die Präsentation der Daten auf dem ASCO-Kongress live und reagierten auf die wirklich guten Daten mit spontanen Standing Ovations.
Was ja auch nicht jeden Tag vorkommt bei solchen Kongressen. Trotzdem, Theo, muss man natürlich auch das Nebenwirkungsspektrum dieses neuen Arzneistoffes in den Blick nehmen. Diese Nebenwirkungen sind ja nicht ganz trivial. Kannst du darauf noch einmal ein wenig genauer eingehen?
Ja, also das ist schon wichtig, denn das Nebenwirkungsprofil ist charakteristisch und es unterscheidet sich deutlich von klassischen Zytostatika. Für die klinische Praxis sind vor allen Dingen folgende, teilweise nicht trivialen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen relevant. Erstens, eine ausgeprägte kutane Toxizität, sicherlich die wichtigste Nebenwirkung. Hierbei handelt es sich um ein akneformes bzw. makulopapulöses Exanthem, das bei bis zu 80-90% der Patienten auftritt. Das ist alles andere als ein kosmetischer Effekt. Vielmehr ist diese Nebenwirkung als eine echte pharmakologische Klassenwirkung der RAS-MAP-Kinase-Inhibitoren einzustufen. Mögliche Folgen sind schmerzhafte, entzündliche Hautveränderungen, Juckreiz, Hauttrockenheit, Fissuren, sekundäre bakterielle Infektionen und Einschränkungen der Lebensqualität. Grad-3-Exantheme treten in etwa 9-14% der Patienten auf. Sie gehören zu den häufigsten Ursachen für Dosisreduktionen. Weniger dramatisch sind Mukositis und Stomatitis, ein weiterer charakteristischer Klasseneffekt, der auch Probleme bei der Nahrungsaufnahme und damit Gewichtsverlust, Dehydratation, Therapieunterbrechen verursachen kann. Grad 3 Mukositiden werden bei etwa 7-12% der Patienten beobachtet. Im Gegensatz zu vielen Chemotherapien sind gastrointestinalen Störungen eher leichterer Natur. Nicht ganz selten kommt es auch zu Nagelwallentzündungen. Diese kennt man bereits von den EGFR, also den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Inhibitoren. Diese verursachen teils erhebliche funktionelle Einschränkungen und begünstigen sekundäre Infektionen. Schließlich wurden auch Leberenzymerhöhungen beobachtet, allerdings traten schwere Hepatitiden bislang extrem selten auf. Interessanterweise musste in der Phase 3-Studie lediglich ein Patient die Therapie wegen erhöhter Leberwerte dauerhaft absetzen. Bemerkenswert ist auch, welche Nebenwirkungen nicht im Vordergrund stehen. Dazu gehören interstitielle Pneumotitiden, relevante Kardiomyotoxizität, QT-Zeitverlängerungen, schwere Neurotoxizität, ausgeprägte Nephrotoxizität, ausgeprägte Myelosuppression unter Monotherapie selbstverständlich. Dies unterscheidet Daroxonrasib günstig von verschiedenen Tyrosinkinase-Inhibitoren und natürlich klassischen Zytostatika.
Gehen wir kurz auf die Pharmakologie ein. Was unterscheidet Daraxonrasib von früheren Ansätzen, die es ja auch gibt?
Nun, Daraxonrasib ist ein oraler RAS-ON multiselektiver Pan-Inhibitor. Das Entscheidende ist, dass er den aktiven GTP-gebundenen Zustand sowohl der mutierten als auch der Wildtyp-RAS-Proteine blockiert, daher RAS-ON. Da der RAS-Signalweg bei etwa 90% der duktalen Adenokarzinome des Pankreas der zentrale onkogene Treiber ist, greifen wir hier direkt in die Maschinerie des Tumorwachstums ein.
Theo, nun gibt es ja mit Sotorasib und Adagrasib bereits RAS-Inhibitoren, die zwar anders als Daraxonrasib an CRAS-G12C-Off-Varianten binden, und dies kovalent. Aber das ist doch nicht der einzige Unterschied zu Daraxonrasib, oder?
Nein, denn Daraxonrasib wirkt tatsächlich anders als die beiden kovalent bindenden CRAS-G12C-Off-Inhibitoren Sotorasib und Adagrasib. als oraler, nicht kovalenter RAS(ON) multiselektiver Pan-Inhibitor bildet Daraxonrasib einen Dreifachkomplex zusammen mit Cyclophilin A und dem GTP-gebundenen Karas-Protein. Wir haben also hier eine gewissermaßen einen Glue-Effekt.
Einen molekularen Kleber.
Einen molekularen Kleber, ganz genau. Und auf diese Weise blockiert der Komplex aus Daraxonrasib und Cyclophilin A sterisch sehr effektiv die Effektorbindung und supprimiert nachhaltig die nachgeschaltete Signalkaskade und dies unabhängig von der spezifischen Karas-Variante.
Die Europäische Zulassungsbehörde EMA hat ja bereits reagiert und ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für diese Innovation eingeleitet. Aber es gibt regulatorische Herausforderungen, besonders wenn wir über die Erstlinientherapie sprechen. Rick Pestscher, der ehemalige Top-Regulator der FDA, hat hier eine interessante Debatte angestoßen. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, absolut. Es geht um das Konzept des klinischen Gleichgewichtsprinzips. Wenn eine Therapie wie Daraxonrasib in der Zweitlinie so dramatische Vorteile zeigt, wird es ethisch und logistisch schwierig, Patienten in einer Erstlinienstudie in einen Kontrollarm mit reiner Chemotherapie zu randomisieren. Pestscher schlägt deshalb ein reverses beschleunigtes Zulassungsverfahren oder auf Englisch Reverse Accelerated Approval vor. Dabei würde man die Zulassung für die Erstlinie basierend auf der Tumoransprechrate erteilen und das Langzeitüberleben später über eine externe Kontrollgruppe, über einen externen Kontrollarm bestätigen.
Das wäre natürlich ein Paradigmenwechsel in der klinischen Forschung. Aber wir wissen natürlich auch, nahezu jeder Krebs findet Wege, um sich sozusagen gegen neue Wirkstoffe zu wehren. Experten betonen, dass Resistenzen unvermeidlich sind. Was kommt nach der Monotherapie mit diesem neuen Wirkstoff?
Nun, hier kommen wir zum Thema der synthetischen Letalität. Das Prinzip ist einfach. Man unterdrückt zwei onkogene Treiberproteine gleichzeitig, was die Krebszelle abtötet, während normale Zellen verschont bleiben. Ein extrem spannender Ansatz ist die Kombination von Daraxonrasib mit Vopimestat, einem PRMT5-Inhibitor des Unternehmens Tango Therapeutics.
Moment, was ist Vopimetostat und was ist ein PRMT5-Inhibitor?
Ja, also Vopimetostat ist ein oral bioverfügbarer niedermolekularer Inhibitor der Protein-Arginin-Methyltransferase 5, PRMT5, mit potenzieller antiproliferativer und antineoplastischer Wirkung. Nach oraler Verabreichung bindet Vopimetostat selektiv an dieses Enzym Protein-Arginin-Methyltransferase 5 und hemmt dessen Aktivität. Durch die Hemmung der Methyltransferase-Aktivität werden die Konzentrationen sowohl an monomethyliertem als auch an dimethylierten Arginin-Resten in den Histonen H2A, H3 und H4 verringert, also die Histone, die an DNA binden. Und dies moduliert die Expression von Genen, die an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt sind, darunter eben auch Zellproliferationsprozesse. PRMT5 ist eine Typ-2-Methyltransferase, die die Bildung sowohl von Omega-N-Monomethylarginin oder MMA, Monomethylarginin MMA, als auch symmetrisches Dimethylarginin SDMA an Histone oder einer Vielzahl anderer Proteinsubstrate katalysiert, die in der Signaltransduktion und der zellulären Transkription beteiligt sind. Das Enzym ist bei mehreren Tumorentitäten überexprimiert und ist für die Lebensfähigkeit von Krebs und Normalzellen unerlässlich. Ein anderes Enzym, und hier wird's kompliziert hingegen, nämlich die Methyl-Thio Adenosinphosphorylase, MTAP, ist in bestimmten Krebszellen deletiert, was zu einer Anreicherung von Methyl-Thioadenosin, MTA, führt. Da MTA an PRMT5 bindet und dieses teilweise hemmt, reagieren Methyl-Thioadenosinphosphorylase defiziente Krebszellen besonders empfindlich auf PRMT5-Inhibitoren, wie beispielsweise Vopimetostat. Dies könnten normale, gesunde Zellen, die keine MTAP-Deletion aufweisen, schonen und die systemische Toxizität verringern.
Gibt es zu diesem Thema, zu dieser Kombitherapie auch schon interessante klinische Daten?
Ja, genau. In einer frühen klinischen Studie zeigen 11 von 12 Patienten mit fortgeschrittenem Pankreaskarzinom ein objektives Ansprechen auf diese Kombination. Besonders relevant ist das für Tumoren mit MTAP-Deletion, die bei etwa 40% der Pankreastumoren vorkommen. Das Ziel ist sehr klar, eine chemofreie Therapieoption.
Theo, mit Blick auf die von dir geschilderten Daten und Ergebnisse würde ich erwarten, dass es auch zu einer Beeinflussung, ich sage einmal, der Biotech-Branche kommt, nicht zuletzt mit Blick auf Merchant Acquisition, also Übernahme von Biotech-Unternehmen. Man spekuliert ja bereits, ob Schwergewichte aus Big Pharma wie BMS, die selbst ja an PRMT5-Inhibitoren arbeiten, dass die hier aktiv werden könnten. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist das typische Biotech Merger and Acquisition Spekulationsspiel, wie es Adam Feuerstein, ein prominenter Redakteur der Biotech-Plattform StartPlus, nennt. Die Synergie der Signalwege verringert das Risiko eines Flops in der Klinik. Revolution Medicines, das Unternehmen, das Daroxonrasib entwickelt hat, ist bereits jetzt ein 30 Milliarden Dollar Unternehmen. Es wird spannend zu sehen, ob es unabhängig bleiben oder ob eine Übernahme durch einen Pharma-Riesen wie AstraZeneca oder Bristol erfolgt, die beide ihre Fühler im PRMT5-Markt haben.
Blicken wir noch weiter in die Zukunft. KRAS war das erste große Ziel. Dabei stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche anderen wichtigen Targets sollen wir in den Blick nehmen oder werden bereits in den Blick genommen?
Nun, auf aktuellen Konferenzen wird viel über MYC gesprochen, das berühmte Onkogen MYC. Hier wurden kürzlich Daten zu einem neuen Inhibitor präsentiert, der MYC endlich angreifbar machen könnte. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. Die Klinikteams müssen lernen, die Nebenwirkungen dieser neuen Kombinationen zu managen. Und der Zugang wird ein Thema sein. Die Medikamente werden teuer sein und die Verfügbarkeit könnte weltweit sehr ungleich verteilt werden.
Ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Trotz der Euphorie bleibt das Pankreaskarzinom eine brutale Diagnose, oft weil es viel zu spät erkannt wird.
Ja, richtig. 40% der Patienten mit metastasierter Erkrankung sterben innerhalb von 8 Wochen nach der Diagnose. Daraxonrasib gibt uns nicht nur Zeit für die Patienten, sondern auch Zeit für die Forschung, um die nächste Welle an Therapien wie personalisierte Impfstoffe beispielsweise zu entwickeln. Es gab noch nie eine so hoffnungsvolle Zeit, um in der Pankreasforschung zu arbeiten.
Theo, das war jetzt ein perfektes Schlusswort für diesen, wie ich finde, anspruchsvollen Podcast. Herzlichen Dank für die tiefen Einblicke. Wir werden die aktuelle Entwicklung weiter genau beobachten, insbesondere die Daten aus den laufenden Phase-3-Studien. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne, Manfred. Es bleibt spannend.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.